wenn man irgendwie vorwärts kommen will, dann muss man den Arsch hochkriegen und muss loslaufen. Das geht nur mit Gehen.
Jeder Schritt zählt.
Gehen. Eine schlichte Bewegung für Religion, Politik und uns selbst. Eine Sendung von Ulrich Land.
Gehen. Bis an die Grenzen. Und über die Grenzen hinaus. In den Bergen, in diesen bizarren, rohen Landschaften. Gipfelstürmen, Gletscher ankratzen. Hauptsache dagegen angehen. Schritt für Schritt. Ich allein gegen den Rest der Welt.
Einen wunderschönen guten Morgen.
So, das geschmückte Kreuz geht voran und die ganzen Ministranten, alle anderen schließen sich hinten dran.
So ein kleiner Zug, dass man ein bisschen die Leute aufweckt, auch zur Kirche zu kommen.
Fron Leichnam versucht ja zu zeigen, dass Gott eben sich nicht in Kirchenmauern einsperren lässt, sondern dass er auch draußen in unserer normalen Umgebung da ist.
Joachim Koffler, Pfarrer in der katholischen Kirchengemeinde Freiburg Nordwest.
Dass Gott auf den Straßen und Wegen gegenwärtig ist, deswegen tragen wir die Monstranz mit dem Leib Christi durch unsere Straßen. Wenn man die zentralen Geheimnisse unseres Glaubens feiern will, dann muss man das auch durch unterwegs sein und durch Gehen zeigen. Sonst geht's nicht. Natürlich haben Prozessionen, weil sie auch die triumphierende Kirche symbolisiert haben, ihren Ort in unserer Zeit verloren, wenn sie zeigen, dass Gott mit uns auf unseren ganz normalen Straßen unterwegs ist, dann finde ich es immer noch ein sehr gutes Zeichen.
Auch in der alemannischen Fasnacht wird mächtig, prächtig gegangen. Eine Art Gegenbewegung, die die frommen Prozessionen durch den Kakao zieht.
Wobei die Basler Fasnacht als evangelische Fasnacht natürlich die katholischen Bräuche aufs Korn nimmt.
Und die Prozessionsordnung ad absurdum führt. Beim Basler Morgenstreich, unmittelbar nach dem Anpfiff um 4 Uhr morgens, driften die Fasnachtsklicken auseinander. Marschieren nicht in geordneten Reihen, sondern defilieren anarchistisch, in alle Himmelsrichtungen zersprengt, durch die Gassen. Mit schräger Musik und gruseligen Larven, laut und schrill, in aller Herrgottsfrüh. Man hat's nicht auf gepflegte Harmonie abgesehen. Das sind keine lustigen Wandersleut, keine frommen Pilger.
Ausgelassene Fasnachtsumzüge und Prozessionen, bei beidem feiert man das Leben. Es ist immer ein Lebensweg.
Gehen ist fundamental Bestandteil des Christentums. Es gibt ja ein Bild aus dem Neuen Testament. Wir sind das wandernde Gottesvolk auf Erden, das heißt, die Kirche geht.
Ulrich Bayer, evangelischer Pfarrer in Freiburg und Kirchenhistoriker.
Die Kirche geht durch die Zeiten und nimmt an Freude und Leid dieser Welt aktiv teil. Ist nicht etwas Aseptisches oder Abgegrenztes, das in einem heiligen Bezirk sozusagen wirkt und werkelt, sondern die Kirche ist mitten unter den Menschen und der mitgehende Gott.
Die Beine gehen von ganz allein. Sie wissen, was zu tun ist. Die Füße auf dem Boden sind in Bewegung. In einer Bewegung, die einen nach vorn treibt, die Bodenhaftung auf den Punkt bringt und mit dem anderen Fuß aufhebt.
Eine Trekkingtour, die wir gemacht haben, führte uns eben um den heiligen Berg Kailash in Tibet, der heilige Berg für verschiedene Religionen ist.
Ein fast 7000 Meter hoher Berg im westlichen Teil des Transhimalaya.
War sehr anstrengend, aber öffnet das Denken.
Gabi Schauer-Lenneps aus Freiburg und an ihrer Seite Helmut Schauer, ebenfalls leidenschaftlich unterwegs auf Schusters Rappen.
Wenn man auf den Kailash zugeht, kommt man zuerst am Manasarovasee vorbei. Und je öfter man untertaucht, desto mehr Sünden wäscht man ab. Dann kommt man schon halbwegs gereinigt an den Fuß von diesem Aufstieg zu dieser Pilgerwanderung, ne? Das ist auch irgendwas, ja, Spirituelles, das uns für die nächsten Jahre zusammengeschweißt hat. War einfach so intensiv, nicht nur im Genießen, sondern auch im Streiten sogar. Wenig später haben wir geheiratet.
Die späte Nacht, der frühe Morgen, auf 2500 Meter Höhe. Seltsam durchsichtiges Dämmerlicht. Glasweiß der Berg. Dieses Halblicht macht ihn noch mächtiger. vertieft die Schatten, wirft ein eisiges Schwarz über die Hanggletscher. Aber ich habe keinen Platz für Angst, setze die ersten Schritte auf den Gletscher.
Beim Gehen geht man einfach weiter. An der spanischen Nordküste, da waren wir zu viert unterwegs und haben sehr viel gesungen und waren so sehr ausgelassen am Pilgern. Dann kam uns ein Spanier entgegen. Der hat gesagt, was seid denn ihr für welche? Pilger, die sind immer so verkrampft unterwegs, so verbissen. Die leiten sich da was ab nach dem Motto, ohne Schmerzen gibt es keine Herrlichkeit. Ihr seid so fröhlich, kann das denn überhaupt sein? Aber ich finde es sehr wohl, dass man fröhlich pilgern kann. Man kann ganz lange stumm miteinander gehen und ist überhaupt kein Problem. Und dann kommen irgendwann mal auch die Worte, und das habe ich auch auf dem Jakobsweg erlebt wie sonst nie, dass Menschen einfach so anfangen zu erzählen, was sie alles schon erlebt haben auf ihrem Lebensweg. Weil wir von Osten nach Westen, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang gehen und von der Geburt bis zum Tod einen Weg unterwegs sind.
Gerade in jüngster Zeit erfährt der uralte Pilgerweg einen regelrechten Boom. Im Jahr 2023 wanderten fast 500.000 Pilger aus der ganzen Welt auf dem Jakobsweg, Tendenz steigend. Vor gut 600 Jahren, 1407, wurde der Pilgerweg erstmals erwähnt und bis heute führt er in etlichen Strängen von verschiedenen Regionen Europas aus zur Kathedrale von Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens, wo der Apostel Jakobus begraben sein soll. Allein das nordspanische Teilstück des Wegs, von den Pyrenäen bis zum sagenumwobenen Jakobsgrab in Santiago, macht 800 Kilometer aus. Bricht man vom Südwesten Deutschlands auf, muss man allemal 2000 Kilometer zurücklegen, was fast ein Vierteljahr erfordert, wenn man jeden Tag strammen Schritts 25 Kilometer absolviert.
Wenn ich die Bibel von meinem inneren Auge aufblättere, dann fällt mir als erstes ein, dass das Volk Gottes ständig unterwegs ist und das Vertrauen gehabt hat, dass es einen Gott gibt, der mitgeht.
Beginnend mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Ein Gehen, das an die Flüchtlinge unserer Tage erinnert. Dann jedoch statt am Mittelmeer, an der Küste des Roten Meers zum Stehen kommt.
Das Volk Israel erfährt seinen Gott als denjenigen, der auch dort noch Wege öffnet, wo nichts mehr weitergeht. Dass sich das Meer links und rechts auftürmt und dann einen Weg freigibt, der dann in die Freiheit führt.
Kurz darauf gelangen auch die Ägypter an besagtes Ufer und versuchen, durch die hohle Gasse zu kommen. Doch der alttestamentarische Gott kennt kein Pardon und lässt die Wassermassen zurückschlagen.
Die Kehrseite der Medaille. Die Israeliten haben das als Befreiung empfunden und ihren Gott gepriesen. Die Ägypter sahen das sicher ein bisschen anders.
Und auch im Neuen Testament ist das Gehen entscheidend.
Das Leben des Wanderpredigers Jesus beginnt schon mit einer Wanderung, also im Bauch Mariens nach Bethlehem, weil die römische Besatzungsmacht das verlangt hat. Und auch die nächste Wanderung ist, dass der kleine Jesus fliehen muss vor den Schergen des Herodes, der alle Neugeborenen in Bethlehem nach dem Leben trachtet.
In diesem Fall der Startpunkt einer Wanderkarriere, deren Folgewirkung Herodes und das Imperium, das hinter ihm steht, überdauert hat und bis heute anhält.
Stille, tonnenschwer, bleiernes Schweigen. Und plötzlich, da weit drüben, knistert, jault, kracht es. Ein Eisstück, abgebrochen, abgestürzt, schlittert die Gletscherzunge runter, eine schneeweiße Rauchfahne durch den jungfräulichen Morgen hinter sich herziehend. Keine Zeit, mich zu erschrecken, ich gehe weiter. Den Gletscher rauf, pur, auf mich selbst zurückgeworfen, den Gletscher eigenhändig mit nichts als meinen Schritten bezwingen. Vorwärts.
Jeder Schritt bringt mich einfach weiter.
Vieles, was sonst verkrampft oder wo man nicht weiterkommt, da erfährt man beim Gehen, dass es geht. Da löst sich was.
Mein Herz geht auf. Es tut einfach nur gut. Und gehen in der Wüste, du bist vollkommen auf den Körper reduziert, also konzentriert, weil ein Schritt daneben und puh, du rutscht ab vom Stein oder der Sand schiebt dich wieder 5 Meter zurück.
Durch die Wüste zu gehen ist schon was sehr Faszinierendes. Nicht einfach Zähne zusammenbeißen und losgehen, sondern Pausen zu machen, sinnvoll zu gehen. Man muss natürlich Vorräte mitnehmen, vor allem Wasser.
Ständig und überall raunt es Memento Mori. Auf Schritt und Tritt wird einem bewusst, wenn ich jetzt hier auf Abwege gerate, ist der Tod nicht weit.
Das habe ich dann tatsächlich in der Sahara leibhaftig gespürt. Ich habe abends gedacht, mache noch einen kleinen Spaziergang, bin einfach drauf losgegangen und bin dann auf so einer Düne gestanden, habe gedacht, uiuiui, wenn ich jetzt meine Spuren nicht mehr sehen kann, wenn der Wind zu stark ist, dann verweht er ja die Spuren, dann finde ich da nicht mehr zurück und ich habe keine Ahnung. Zum anderen war ich barfuß unterwegs, weil ich das sehr schön fand im Sand und da bist du jetzt ausgeliefert, völlig verloren. Alles gut ausgegangen. Ich konnte eben meinen eigenen Spuren folgen.
Ganz da hinten, der hauchdünne Streifen Licht über den Eisgipfeln, kann absolut noch nichts ausrichten. Aber bis ich oben bin, müssten die ersten Sonnenstrahlen über dem Berg sein. Dieser gigantische Anblick von oben auf den riesigen, den uralten Gletscher, während die Sonne blinzelt und die Ostflanke des Gipfels morgenrot-gold anläuft. Ich gehe weiter, noch weiter.
Ich betrachte vieles gerade bei meinem Enkelkind Eddie.
Biologielehrerin Barbara Wichmann.
Eddie hat gerade laufen gelernt. Es ist einfach so süß zu beobachten, wie er jetzt irgendwelche Dinge mitnimmt, durch die Wohnung schleppt.
Gehen. Eine ganz simple Bewegung, die wir schon mit einem Jahr lernen. Und ohne die unser gewohntes Leben unmöglich, zumindest schwierig wird. Eine Bewegung, die physikalisch eigentlich unmöglich ist, nur wir wissen es nicht. Auf den paar Quadratzentimetern, die unsere Fußsohlen zu bieten haben, diesen fast 2 Meter großen Körper inklusive der schweren Kugel on top auszubalancieren, ohne dass er ständig umkippt und aufgefangen werden muss, ist ein grandioser akrobatischer Akt. Dass die Biologie des Menschen sich solch eine Anstrengung auferlegt, muss durch enorme Vorteile wettgemacht werden. Fragt sich,
wie ist der aufrechte Gang und wo ist er entstanden?
In den Schulbüchern steht zu lesen, dass es vor 2 Millionen Jahren im Osten Afrikas losging. Nachdem dort infolge von Trockenheit Savannen entstanden waren, stellte sich der Mensch auf seine 2 Beine.
Weil es ein Selektionsvorteil war, in einer Gegend, in der man auch nicht mehr so viel klettern musste, aufrecht zu gehen. Man hatte einen besseren Überblick, man war vor der Sonne geschützter.
Statt auf die große Rückenfläche schien die Sonne nur auf die Schultern und auf die Schädeldecke.
Und man konnte sich wesentlich schneller fortbewegen, wesentlich effizienter, man konnte Nahrung transportieren und man konnte auch die Feinde besser sehen.
Aber so einfach dürfte es denn doch nicht zugegangen sein.
Was sollte einen 4-beinigen Vorfahren des Menschen vom Baum herunterlocken in die Savanne, wenn er zunächst einmal auf 4 Beinen weiterlaufen muss?
Denn die aufrechte Gangart brauchte mit Sicherheit zig Generationen, um sich zu entwickeln. Anfangs hätte unser Vorläufer also auch in der Steppe weiterhin auf allen 4 vorwärts turnen müssen und hätte den besseren Überblick über die mannshohen Gräser hinweg erst gehabt, wenn er bereits aufrecht hätte gehen können. Will meinen, dass er erst den aufrechten Gang gelernt haben muss, bevor er in der Savanne leben und überleben konnte. Die Reihenfolge muss also umgekehrt gewesen sein. Erst das aufrechte Gehen, dann der Auszug aus dem Dschungel.
Wir sind halt von den Bäumen runter und haben uns dann in das Savannengras aufgerichtet. Das ist mit Sicherheit einfach viel zu simpel.
Helmut Schauer, vor seiner Zeit als pensionierter und passionierter Wandervogel, Biologielehrer und Schulbuchautor. Schulbücher, in denen er selbst damals noch die Savannentheorie ausbreitete.
Das ist definitiv anders gelaufen, bloß wie, weiß ich auch nicht.
1974 fand man im Nordosten Afrikas das knapp 1,10 Meter große Skelett einer Frau, die man Lucy taufte und die Savannenhypothese endgültig ins Wanken brachte.
Lucy hatte also Merkmale, die den aufrechten Gang ermöglichten.
Beispielsweise eine Verdickung des Oberschenkelhalses, der beim Gehen und Stehen das gesamte Gewicht des Rumpfes auf die Beine bringt, ein unzweifelhafter Hinweis auf die aufrechte Gangart. Erstaunlicherweise jedoch zeigte sich,
dass Lucy sehr stark ausgeprägte Arme hatte und offensichtlich die Arme tatsächlich sogar noch mehr benutzte als die Beine.
Woraus sich rückschließen lässt, dass Lucy, trotz ihrer Fähigkeit aufrecht zu gehen, denn doch häufiger auf Bäumen geklettert als auf dem Erdboden gelaufen ist.
Man weiß zum Beispiel auch, dass Orang-Utans streckenweise aufrecht gehen, aber gar nicht auf dem Boden, sondern in den Ästen. sich an den Ästen darüber festhalten. Und man geht heute davon aus, dass der aufrechte Gang eher in Bäumen am Rande dieser Wälder stattgefunden hat und nicht eigentlich auf dem Boden.
Gut möglich also, dass auch Lucy auf starken Ästen aufrecht gegangen ist und dass sie und ihresgleichen dadurch im Vorteil waren gegenüber nur kletternden Affen.
Dieses Mädchen Lucy hat durch Zufall eine bestimmte Oberschenkelform gehabt, die einfach irgendwie dazu geeignet war, dass es etwas besser auf Bäumen stehen konnte und dadurch vielleicht entsprechende Fortpflanzungspartner findet und damit diese Gene in die Zukunft weitergibt.
Wie lange die Übergangsphase zwischen Klettern im Regenwald und Gehen in der Steppe währte und wie genau sie sich vollzog, ist nach wie vor umstritten. Und die Debatte wird immer wieder aufs Neue erschüttert. Zuletzt sorgte 2015 ein Skelettfund für große Aufregung, denn die Knochenfragmente, die man dort im Allgäu fand, sprechen eindeutig für eine aufrechte Gangart.
Man hat den Udo den Frühaufsteher genannt und Udo ist fast 12 Millionen Jahre alt.
4-mal älter als Lucy. Mithin ist er viel früher aufgestanden als die Urmenschen in Ostafrika, die man bislang für die Pioniere des aufrechten Ganges hielt. Und Udo war definitiv nur im Wald unterwegs, weil es in Mitteleuropa keine andere Vegetation gab.
Nix mit Savannentheorie.
Soweit man weiß, entwickelte sich aus Udo keine Linie, die zum heutigen Menschen führte. Mit der These aber, dass der Mensch zum Menschen wurde, indem er in den Savannen Ostafrikas das Gehen lernte und in die weite Welt spazierte, damit hat Udo der Frühaufsteher gründlich aufgeräumt.
Es hat nicht nur in Afrika der aufrechte Gang sich entwickelt, sondern offensichtlich unabhängig davon auch an anderen Orten. Und dieser Fund war eine absolute Sensation.
Unstrittig ist, dass das Gehen und die Intelligenz sich gegenseitig beflügelten, dass die Menschheitsentwicklung durchs Aufrechtgehen mächtig vorankam.
Irgendwann hat der Mensch gelernt, das Feuer zu beherrschen, sich seine Steaks zu braten und auch Pflanzennahrung in gekochter Form zu sich zu nehmen. Und dadurch sind natürlich Eiweiße schneller verfügbar und dadurch kann sich auch Gehirn bilden. Soziale Befähigung, die Benutzung von Werkzeugen. Ja, und dann kam noch irgendwann die Sprache dazu. Das folgt auf den aufrechten Gang.
Durch dessen Möglichkeiten und Anforderungen werden spezifische Hirnregionen ausgebaut, Synapsen verschaltet, die Hardware verändert. Der Mensch wird Mensch.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in einem Sprung geschehen ist, außer man glaubt an irgendeinen Gott, der gesagt hat, Adam und Eva, du bist jetzt plötzlich Mensch und kannst denken und kannst auch falsch handeln.
Jetzt gerade jedoch erleben wir, wie es aussieht, eine Abkehr vom aufrechten zum gebeugten Gang, indem wir immer das Handy im Visier gebückt einhermarschieren, insbesondere unser Nachwuchs. Auf dem Weg zum Schulbus, zur Straßenbahn, zur Uni stets das winzige Display vor der Nase. Der Kopf wird nach vorne geneigt und nicht mehr aufrecht gehalten. Mit medizinisch markanten Rücken- und Nackenproblemen.
Weiter, geh weiter. Ich habe in meinem Leben noch nicht so einen Kampf geführt. Bin noch nie derart ehrgeizig, verbissen gegangen. Weiter, Schritt für Schritt. Eis, nur noch Eis. Verdammt gefährlich, spiegelglatt. Und dieses Raunen in der Stirnhöhle, das Rumoren der eiskalten Gewissheit, dass ich längst hätte umkehren müssen, ist einfach nicht ruhig zu kriegen. Ich gehe weiter, vorwärts, sehenden Auges in den Untergang, weil ich einfach nicht mehr zurück kann. 5, vielleicht 6 Meter von der Eiswand und der Schritt steht, Stand und Halt gefunden. Drüben, die Sonne bringt ringsum die bizarren Schneeeishänge zum Funkeln. Nein, schwarz, pechschwarz, Blackout. Absturz, Katastrophe, die sich vom ersten Bruchteil der ersten Sekunde an in Schwärze hüllt. Den Vorhang zuzieht über das gleißende Weiß von Schnee und Eis. Winziger Sekundenbruch im Kopf, stundenlang.
Eigentlich so unglaublich einfach, Fuß vor Fuß, Schritt für Schritt. Und eigentlich auch nicht anstrengend, nicht wirklich. Nicht in unserer gewohnten Umgebung. Und doch sehen sich Ärztinnen und Ärzte veranlasst, den über die Tastatur gebeugten Usern zu predigen, dass es für die Gesundheit keine bessere Bewegung gibt als das Gehen. Dass die aufrechte Gangart, wie wir hörten, uns Menschen auszeichnet. nicht das Sitzen.
Das Gehen ist eigentlich unsere Bewegungsform, die schon in der Evolution sozusagen uns nach vorne gebracht hat.
Torben Pottgießer, Herz-Kreislauf-Spezialist und Sportmediziner in Kirchzarten im Schwarzwald.
Wir wissen, dass so der Steinzeitmensch zwischen 6 und 16 Kilometer pro Tag gegangen ist. Aber so wenn wir mal in der westlichen Bevölkerung, sind teilweise Tagesgehstrecken von vielleicht nur knapp einem Kilometer, was wir so erreichen.
Nach dem Essen des christlichen Sonntagsbraten sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Und vor dem Essen durchaus auch.
Je mehr, desto besser. Jeder Schritt zählt. Ja. Und da gab es eine Untersuchung, die tatsächlich gezeigt hatte, dass schon 5000 Schritte enormen Unterschied machen. Und ich kann meine Sterblichkeit tatsächlich verbessern. Und nicht nur das.
Die Unsterblichkeit wird dadurch nicht erreicht. Aber ohne jeden Zweifel, wer geht, lebt länger. Also bei der Straßenbahn wacker eine Station früher aussteigen.
Mindestens oder überlegen, ob ich die 2 Kilometer nicht tatsächlich komplett laufen kann oder die Treppe und die kurzen Wege zum Bäcker gehe, zur Post gehe, eben gehe und nicht anders absolviere. Das wirkt ganzheitlich auf das Immunsystem. Psychische Stabilität, Schlaf, Verdauung, dass unser Stoffwechsel und der Kreislauf angekurbelt wird. Und auch die Wahrscheinlichkeit von Auftreten einer Tumorerkrankung ist geringer.
Also, warum nicht einfach gehen? Gehen und gehen.
Beim Gehen der entscheidende Fehltritt, Ausrutscher. Und dann habe ich meinen eigenen Absturz nicht miterlebt. Schwarze Lücke im Bewusstsein, grausam und ein Gnadenakt. Kein Schmerz im Sturz, nicht die blasseste Erinnerung. Vorhang zu, nichts. Nichts als schwarz. Ein Schwarz, das ich nicht mal als Schwärze wahrnehme, das ich überhaupt nicht wahrnehme. Nichts eben.
Von Leichnam wurde auch in den Zeiten des Nationalsozialismus zu einem deutlichen Widerstandszeichen, dass wir eben auf einen anderen vertrauen als auf den Führer. Deswegen ist man auch bewusst durch die Straßen gegangen, was natürlich den Nazis auch nicht sehr gefallen hat.
Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr uns die Zukunft habt!
Auch politisch ist Gehen ein starkes Ausdrucksmittel, wie Fridays for Future uns lehrten. Und wie ebenfalls die Anfang 2024 immer wieder aufblühenden Demonstrationen gegen den Rechtspopulismus belegen. Und auch die nach 6 Jahrzehnten noch nicht zum Erliegen gekommenen friedensbewegten Ostermärsche und die Paraden zum Christopher Street Day alle Jahre wieder.
Es reicht endgültig. Dieses denkmalgeschützte Kulturgut ist nicht zum Plünderung freigegeben, ganz einfach.
Berwarath. Einer der Orte im rheinischen Braunkohlerevier, die dem Tagebau weichen sollen. Und damit auch 3 Kirchen. Diese haben die zuständige katholische Pfarrei und das Bistum Aachen an den Energiekonzern RWE zwecks Abriss verkauft und 2021 zum ersten Advent entweiht. Am Tag vor der Kirchenschließung finden vor Ort sogenannte Protestprozessionen statt, von einer Kirche zur anderen.
Mein Name ist Britta Cox. Hinter dieser Kirche hat mein Mann mich zum ersten Mal geküsst. In dieser Kapelle sind 3 meiner Kinder getauft. Und es sind ganz, ganz tiefe Erinnerungen. Und das kann nicht sein, dass uns das hier alles genommen wird. Wider jeder Vernunft. Die wollen die Kapelle ausräumen, es reicht. Es reicht. Es reicht endgültig.
Also gehen Sie. Gehen vorwärts. Die Bewohner der Dörfer am Rand der Braunkohlegrube verbinden Prozession und Protestmarsch, um den Erhalt ihrer Kirchen zu erstreiten. Ob mit Erfolg, ist immer noch nicht endgültig klar. Derzeit ist der Abriss aufgeschoben, bis entschieden ist, ob die Dörfer durch den Kohleausstieg erhalten bleiben. In diesem Fall soll die Kapelle als Begegnungsstätte umgewidmet werden. Damit wäre das Protestgehen nicht umsonst gewesen.
Da ist eine Dynamik dahinter. Ich will was erreichen, ich will wohin kommen und ich sitze nicht einfach etwas aus und warte, dass andere was tun. Pilgern, demonstrieren, losgehen zeigt immer, ich tue selber was dafür. Wenn ich nicht aufbrich, dann bewegt sich nichts.
Jetzt, wo ich wieder bei Sinnen bin, fängt der Rücken an zu schreien, schreit wie am Spieß. Welcher Horror, welches Schleudertrauma, von dem ich nichts weiß, haust unter meinem Schädeldach. Was hat es mir zugelispelt im Absturz, das unter meinem Rücken durchzischende Eis? Wo ist das geblieben, was ich dachte, in der Zeit zwischen Absturz und Abgrund? Wahrscheinlich nur ein einziger Gedanke. Das geht immer so weiter. Immer weiter so. Das nimmt nie ein Ende. ein Leben lang rasend in die Tiefe. Wo ist, was ich hörte, roch, spürte, der bittere Geschmack von geschmolzenem Eis auf der Zunge? In welcher Dunkelkammer, Zutritt verboten? Ich bin älter geworden.
Ja, wir haben es geschafft bis hierher auf den Kirchplatz. Es ist wunderschön, dass nicht das Graue, das Dunkle, das Angstmachende siegt, sondern dass ein buntes Leben uns verheißen ist.
Wieder aufgewacht in der Berner Uniklinik. 28 Jahre her. Ich habe keine bleibenden Schäden davongetragen. Außer, dass ich, wenn ich danach mit einer Seilschaft Schritte auf einen Gletscher gesetzt habe, dass ich immer der Erste war, der die Steigeisen anzog.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Ulrich Land. Gehen. Eine schlichte Bewegung. Für Religion, Politik und uns selbst. Redaktion Hans-Michael Ehl.